besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, der in Hamburg und Bayern beheimatet ist. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche wie immer mit
Oliver Wnuck.
Hallo.
Hallöchen, ja, schön, dich wieder zu hören.
Ebenso.
Kleiner Transparenzhinweis, wir haben uns die letzten Tage nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Wir haben für unsere gemeinsame Tour geprobt, für die es Stand jetzt noch Tickets gibt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme muss man mal schauen. Ich würde euch einfach mal ganz dezent zu beispielsweise kriegundfreitag.de verweisen. Da wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung auf jeden Fall, da werden auf jeden Fall diverse Ticketlinks zu finden sein. Auf deiner Seite vermutlich auch.
Absolut. Und jetzt schon sogar.
Jetzt schon sogar. Ja, du bist einfach, du hast deinen Scheiß unter Kontrolle. Ja. Ich bin da noch so ein bisschen schludrig unterwegs. Das wird sich bald ändern. OliverWnuck.de nehme ich an, ist deine Internetseite. Ja. Ist auch sehr oldschool, dass man hier auf eine Internetseite verweist.
Sondern auf was verweist man denn heutzutage? Auf was verweisen denn die jungen Menschen?
Also die jungen Menschen, habe ich teilweise gemerkt, die können mit dieser Syntax www.xyz.de teilweise gar nichts anfangen. Also die denken so, hey, was bedeutet das? www.de. Also das habe ich tatsächlich schon gehabt, dass ich auf Internetseiten verwiesen habe, auf meinem Social-Media-Account. Ich habe hier größtenteils Fans, die so eher in meinem Alter sind. Aber da hat dann auch mal jemand Jüngeres geschrieben, so, hä, dieser Social-Media-Account, kriegundfreitag.de, den finde ich ja gar nicht. Wie kommt man denn da hin? So.
Naja, ich hab schon immer gesagt, dieses Internet, das wird sich nicht durchsetzen.
Das ist für uns alle Neuland, genau. Und mal sehen, ob es noch steht zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Wahrscheinlich werden wir es daran merken, dass sonst keine Ausstrahlung stattfindet. Heutzutage muss man jeden Tag mit allem rechnen. Darüber sprechen wir aber nicht.
Vielleicht ja doch ein bisschen.
Aber da muss ich gleich brutal dazwischengrätschen, damit wir nicht sofort im Deep Talk landen. Denn als erstes will ich zumindest eine Kategorie hier ganz klar weiterhin in der Sendung haben, die sich da nennt das lockere Geplänkel.
Ich dachte, damit wären wir schon durch.
Ist das lockere Geplänkel gewesen? Nein, das war für mich war das Intro. Ich kann gar nicht oft genug locker mit dir plänkeln. Wie geht's dir denn so?
Na, ganz gut. Ich bin gestern, ich habe wieder das Glück, auf Sylt drehen zu dürfen und bin gestern hier gelandet auf der Insel. Also gelandet mit dem Autozug natürlich, nicht mit dem Flieger. Und, und beziehe hier immer eine Wohnung, die ich schon seit 10 Jahren oder so beziehe. Immer wieder, ein paar Wochen im Jahr. Und es ist immer wie nach Hause kommen. Und es gibt ein schönes Gefühl. Das hat mich wieder sehr gefreut. Und dann war ich gestern spazieren in Westerland am Strand entlang und so. Und das ist schon echt toll, was einem, ich versuche nicht immer schon, weil ich das Thema so im Kopf habe, nicht darauf direkt hinzulaufen, aber es gibt einem schon wirklich so ein schönes Gefühl, so an einen Ort wieder zurückzukommen, den man kennt und auch wieder in so eine, in Anführungszeichen, fremde Wohnung zu kommen, die aber auch so viel eigene Geschichte schon in sich trägt. Das ist ein schönes Gefühl. Ich fühle mich dann sehr, sehr wohl.
Mhm. Wie findest du das Lied von den Ärzten, Westerland? Macht das was mit dir?
Ja, ich bin ja nicht so ein Sylt-Freund gewesen früher, weil ich, als ich hier angefangen habe vor 16 Jahren, da fand ich es schon echt schwierig, dass jedes Bushäuschen Reetdach bedeckt ist und die Leute waren teilweise komisch und natürlich wird hier Geld anders zur Schau getragen und du siehst hier andere Autos rumfahren als vielleicht in Krefeld. Aber am Schluss wollen doch alle nur glücklich sein und frei sein von Leid und das eint uns ja irgendwie und dann, weiß ich nicht, dann kommt man ins Gespräch und dann merkst du, die haben auch die gleichen Probleme, wenn nicht sogar mehr als man selbst und ich vor allem die total kargen und ruhigen Ecken, die man ja auch kennenlernt, abseits der Touristenpfade, wenn man sich hier länger aufhält, das weiß ich schon sehr zu schätzen.
Bist du den Punks auf Sylt schon mal begegnet?
Tatsächlich nicht, nee. Ich glaube, da wir immer in der Nebensaison drehen, ist es ihnen zu kalt hier.
Ah, okay. Ja, Punks mögen es gerne sommerlich. Die sind wie Zugvögel. Die sind jetzt irgendwo im Süden gerade.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's ganz gut. Ich habe so, also jetzt den letzten Monat so viel gearbeitet, wie ich es gar nicht gewöhnt bin.
Mhm.
Das ist für mich nicht artgerecht. Es ist eine absolute Frechheit. Dafür bin ich nicht Künstler geworden, dass ich jetzt hier plötzlich hier so reinbuttern muss. Aber es ist auch beglückend zu sehen, dass es ja auch was bringt. Ja, dass man ja auch tatsächlich, das muss ich ja zähneknirschend zugeben, dass man dann auch tatsächlich was erreicht und vorankommt mit seinen eigenen Zielen. Ich sag mal so, wenn es so weitergeht mit mir, dann schreibe ich ja vielleicht doch irgendwann mal meinen ersten Roman oder so.
Um den Witz da mal ein bisschen durch die Saftpresse zu drücken, hat Künstlersein für dich was damit zu tun, weniger zu arbeiten oder anders zu arbeiten? Oder?
Nee, um ganz offen zu sein, nicht. Sagen wir mal so, der Beruf des Künstlers, von dem habe ich mir durchaus versprochen, ein bisschen sexiere Arbeit machen zu können. Arbeit, die so ein bisschen mir emotional mehr gibt. Aber am Ende des Tages schlägt man sich ja dann doch relativ viel mit bürokratischen Prozessen herum.
Mhm.
Oder mit Sachen, die man halt einfach machen muss, weil man sich dazu verpflichtet hat, die zu tun. Ich muss sagen, unterm Strich, als ich bei der Versicherung gearbeitet habe, weil das war nicht der richtige Job für mich, aber er war dann auch irgendwann vorbei. Das ist bei meinem jetzigen Job nicht der Fall und das ist aber wirklich in den letzten Wochen nochmal verdoppelt und verdreifacht worden.
Mhm.
Und von meinem ganzen Gemüt her bin ich doch eher der phlegmatische Typ, ja. Also das, ich hätte jetzt auch überhaupt gar kein Problem damit, mit sehr viel Geld einfach nur den schönen Dingen nachhängen zu können. Also nicht im Sinne von Luxus, sondern im Sinne von gute Musik hören, Bücher lesen.
Ja, wäre das so, wenn du viel Geld hättest, dass du dann aufhören würdest zu arbeiten?
Ja, das sagt man, das ist natürlich, solange man nicht viel Geld hat, hat man ja immer so Vorstellungen davon, wie es wäre, wenn es anders wäre.
Mhm.
Und meistens hat es mit der Realität nicht viel zu tun. Jetzt, in meiner jetzigen Vorstellung, habe ich keinen Bock auf ständig Kreuzfahrten. Ich habe keinen Bock auf Reisen durch exotische Länder oder auf ein riesiges Haus. Das alles nicht. Aber ich stelle mir das schon sehr schön vor, regelmäßig da zu sitzen, einen Roman zu lesen und dann vielleicht auch mal auf der Switch was zu spielen. Und es gibt da so viel, was mich interessiert und womit ich mich gerne auseinandersetzen würde, wofür aber die Zeit fehlt und wofür höchstwahrscheinlich auch in meinem ganzen Leben die Zeit fehlen wird.
Mhm.
Das ist so ein bisschen eher das Ding. Und ich sag mal so, ich mag auch so ein bisschen das Subversive an der Faulheit. Und sich der Leistungsgesellschaft verweigern, das versetzt mir auch schon so eine diebische Freude. Es gibt ein Album von Tokotronic, das heißt Kapitulation.
Mhm.
Und das hat mich damals 2007, als es rausgekommen ist, extrem geflasht, weil es sich also grundsätzlich oder durchgehend damit auseinandersetzt. Also sich der Leistungsgesellschaft zu verweigern auf eine lustvolle, rebellische, aufmüpfige Art und Weise. So mit Zeilen wie, ich habe heute nichts gemacht, meine Arbeit ist vollbracht. So, das finde ich herrlich. Das finde ich wirklich wunderschön.
Ja, das bringt unser, bringt unser Land aber auch nicht weiter, um dann mal kurz vom Geplänkel wegzukommen und zum Thema überzuführen. Nämlich heute geht es in unserem Podcast geht's um den Begriff Heimat. Heimat und was es mit uns macht und was das für uns bedeutet. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass Heimat plötzlich ein neues Narrativ bekommt und man anders über den Begriff Heimat nachdenken soll, beziehungsweise habe ich das Gefühl, werden wir dazu angehalten, durch das, was durch die Medien geht, durch die geopolitische Weltsituation, die auf uns einprasselt, durch offenbar Gefahren, die auf uns lauern und wo es irgendwie darum geht, uns damit auseinanderzusetzen, inwiefern Heimat für uns verteidigungswürdig ist oder verteidigt werden muss. Und ja, also da prasselt auch in meinem Leben also ziemlich viel auf mich ein, auch als Vater, als Künstler, also in den ganzen verschiedenen Rollen. Und darüber habe ich jetzt nicht nur in einem Buch geschrieben, sondern eben würde ich auch gerne mich heute mit dir mal unterhalten.
Wollen wir vielleicht, wollen wir dabei von einem allgemeinen Heimatbegriff ausgehen, der theoretisch auch in einem Lexikon stehen könnte? Oder wollen wir für uns selber erstmal definieren, was subjektiv für uns Heimat ist und dann darüber ins Thema kommen?
Also ich würde immer vom Zweiten ausgehen, weil was offiziell Heimat bedeutet, interessiert mich ja nicht so, sondern es geht ja darum, was das in mir anrührt oder was das, ja, ja, ob wir da vielleicht auch, ob es überhaupt einen allgemeinen, also ich bezweifle, dass es überhaupt einen allgemeinen Heimatbegriff gibt, weil Heimat ja auch sehr emotionalisiert ist oder das Wort sehr emotionalisiert ist.
Willst du vielleicht mal sagen, was Heimat für dich bedeutet? Also was ist das?
Ich bin ein bisschen entwurzelt insofern, dass Wnuk bedeutet ja, ist polnisch-russisch, bedeutet Enkel. Das heißt, vor 3 Generationen gab es einen russischen Opa und eine polnische Oma. Auf der anderen Seite, also auf mütterlicherseits, habe ich meinen Ursprung in Spanien. Und während dem Franco-Regime ist meine Mutter mit ihren Eltern und den 3 Geschwistern nach Frankreich übergesiedelt und war dort eine Zeit lang sogar obdachlos und hat dort irgendwie, die haben dort versucht, eine Existenz zu gründen als Friseure. Und meine Mutter ist dann Soldatin geworden für die Franzosen und hat sich nach Deutschland stationieren lassen, wo sie meinen Vater kennengelernt hat. Und der selber Sohn eines Selbstmörders war und der mit 14 schon die Familie ernähren musste. Also sind meine beiden Eltern mehr oder weniger Flüchtlinge. Ne? Der eine vielleicht eher emotional-sozial und die andere wirtschaftlich bedingt und kam aus diesem Gedanken zusammen. Das heißt, für die beiden war Heimat oder so eher ein fluktuativer Begriff. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was sie uns Kindern dann mitgegeben haben, dass es eigentlich nicht wirklich so ein Ort gibt, der wirklich Sicherheit vermittelt. Mhm. Und wir sind auch viel gereist, also wir waren dann viel in Frankreich als Kinder und so. Und ich wusste schon, ich bin Deutscher und ich wurde ja auch, bin zweisprachig aufgewachsen, aber habe mich schon sehr deutsch gefühlt, aber fand das auch alles dort spannend und so. Und also da eben wurde dieser Heimatbegriff nicht wirklich hart etabliert in meinem Leben. Und heute würde ich sagen, habe ich mich, also wenn ich dann zurückkomme nach Konstanz am Bodensee, wo ich aufgewachsen bin, in einem Stadtteil habe ich teilweise gewohnt, der nennt sich das Paradies und das ist tatsächlich nicht gelogen, weil es wunderschön ist da unten. Und ja. Dann frage ich mich schon, warum fühlt man sich da freier an so einem Ort? Warum kann man besser durchatmen? Warum fährt man an Weihnachten immer wieder zurück und freut sich dessen und denkt, ach, wieder in der alten Heimat und so. Was ist das genau?
Naja, vielleicht, weil der Ort wunderschön ist, oder? Also ist es vielleicht nicht einfach so banal,
dass schön es ein schöner ist es Ort ja ist? Und, ja, aber schön ist es ja an vielen Orten, also die man mittlerweile kennenlernen durfte. Schön ist es, glaube ich, das ist es, glaube ich, nicht.
Okay.
Ich glaube, es hat was mit dem Gefühl zu tun, oder der Erinnerung an einen Ort, wo vielleicht als Kind und Jugendlicher alles gut war, wo man keine Verantwortung übernehmen musste, wo man nicht dafür sorgen musste, wo man sich nicht um die Steuer, ums Einkaufen, um irgendwelche Rechnungen kümmern musste, sondern wenn man einigermaßen gesunde Eltern hatte, also psychisch gesunde Eltern, dann war das ja ein Ort, wo man in Geborgenheit leben durfte und wo sich um einen gekümmert wurde.
Man assoziiert also den Ort mit einem bestimmten Lebensabschnitt.
Ja, mit einer gewissen Form von Leichtigkeit und Verantwortungslosigkeit insofern, dass die Antworten jemand anderer für einen gefunden hat.
Bringt das Wort Heimat denn irgendwas in dir zum Schwingen?
Ja, natürlich. Also erstmal muss man unterscheiden zwischen Zuhause und Heimat. Ja? Also jeder hat ein Zuhause, aber ich glaube, dass nicht jeder eine Heimat verspürt und dass das auch nicht dieselben Orte sein müssen, falls Heimat überhaupt tatsächlich ein Ort ist, wo wir auch noch drüber sprechen können. Ist es tatsächlich ein Ort oder ist es ein Gefühl, eine Erinnerung, ein Geschmack, ein Duft, ein
mhm.
ja. Aber es ist natürlich emotional aufgeladen, weil es ja auch weil es ja auch dann plötzlich auch was mit Patriotismus zu tun haben kann und schreckliche Dinge aus so einem Heimatgefühl heraus entstehen können. Ja, schon.
Ja, also ich frage das deswegen, weil ich diesem Begriff Heimat immer so ein wenig ratlos gegenüberstehe. Ich kann mich erinnern, dass das schon als Schüler der Fall war. Heimat, das ist so ein typisches Thema, was ich zumindest aus meiner Schulzeit kenne, zu dem man Aufsätze schreiben sollte. Und ich konnte damit nie so wirklich was anfangen. Das ist halt so ein Hochwertwort, ein Wort, was im Prinzip auch schon dafür gemacht ist, emotional aufgeladen zu werden. Aber ein Heimatgefühl, so wie ich glaube, dass es andere empfinden, wobei ich natürlich nie genau weiß, wie andere empfinden, das habe ich so nicht gefühlt. Es gibt einen Ort, es gibt sicherlich Orte, die nostalgische Gefühle in mir auslösen. Es gibt jetzt einen Ort, an dem ich gerne lebe und wo ich mich freue, dass ich dort lebe. Aber das ist es dann im Prinzip auch schon. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus Krefeld komme und nicht aus dem Paradies. ich sage das jetzt so witzig, aber es mag ja vielleicht wirklich der Fall sein. Ich denke über die Stadt Krefeld nichts Böses und wünsche ihr nur das Allerbeste. Aber es ist halt auch wirklich keine schöne Stadt und keine Stadt, die einen so richtig mit Hoffnung und Freude auflädt, wenn man da durchläuft.
Ja, aber das ist ja eben vielleicht genau der Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Also dann, also Zuhause ist, glaube ich, sehr ein Ort, ja. Und Heimat ist die Emotionalisierung eines Ortes und der muss gar nicht tatsächlich lokal verortbar sein, sondern das kann ja auch etwas in dir selbst sein. Also das Gefühl von Heimat hat, glaube ich, eben nichts von einem Ort zu tun. Heimat kann ja auch sein, da wo deine Frau und dein Sohn ist. Und egal wo die sind, ist da Heimat.
Ja, wobei dann das Wort Heimat nicht das erste wäre, was mir in den Sinn käme, das zu beschreiben. Ich würde mich da anderer Begriffe behelfen und wahrscheinlich auch mehrerer Begriffe.
Also Liebe, ja, also vielleicht.
Liebe, Freundschaft, Familie, solche Dinge. Ich glaube schon, dass das Heimat. Na klar, man kann Heimat natürlich, man ist natürlich frei darin, den Begriff Heimat freier zu interpretieren, als er ursprünglich vielleicht mal gemeint war. Ursprünglich ist es, glaube ich, schon, ist damit schon erstmal ein Ort gemeint und auch eine starke emotionale Identifikation mit besagtem Ort. Also der Heimatfilm, der spielt ja nicht umsonst immer in ganz bestimmten Gegenden. Ich glaube, das, was vielleicht auch einige empfinden, ist, dass sich so diese vielen unterschiedlichen und in dem Fall wahrscheinlich sogar positiven Gefühle sich ganz stark an einen objektiv auf der Welt vorhandenen Ort heften. Es ist mir selber doch einigermaßen fremd.
Aber der Heimatfilm hat ja zum Beispiel nicht wirklich was mit, also der vermittelt ja eher das Gefühl, der spielt zwar irgendwie dann vielleicht in den Alpen oder irgendwie an einem folkloristischen Ort, aber da geht es ja dann eher um das Gefühl des Eskapismus oder es geht eher um das Gefühl
sowieso.
Der Leichtigkeit, was er vermitteln soll. Also das ist sozusagen mit Heimatfilm gemeint, gar nicht wirklich das Alpenländische oder so, ne? Also ich glaube schon, dass es Heimat steht auch in meinem, also habe ich in meinem Buch geschrieben, das ist eigentlich im Grunde genommen die Konklusion des Ganzen, ist da, wo ich bei mir bin, ohne dass ich von irgendwoher irgendwo hin muss. Das ist im Grunde genommen das, auf was ich komme und Ja, also das ist eher, dass es eigentlich eindeutig ein Gefühl ist und nicht ein Ort.
Aber und, wie kommt dann Lokalpatriotismus oder Patriotismus insgesamt mit in diese Gemengelage? Was hat das dann damit zu tun? Warum sind wir da begrifflich plötzlich, also wir als Gesellschaft meine ich jetzt, warum sind wir da begrifflich plötzlich so unscharf und sprechen womöglich, auch wenn wir über Heimat sprechen, da stark aneinander vorbei? Das ist ja dann auch eine nicht ganz uninteressante Frage.
Naja, ich fühle mich ja zum Beispiel in einer Gruppe, kann ich mich ja auch heimatlich fühlen. Ich kann mich ja in der Religion beheimatet fühlen. Ich kann mich eben auch in einer Interessensgruppe beheimatet fühlen, in einer politischen Partei. Und ich glaube, und das beschreibe ich auch im Text, dass die Intensität eines Heimatgefühls auch, und das ist vielleicht ein bisschen polemisch, auch was mit dem Bewusstsein für sich selbst zu tun hat. Also bin ich mir meiner selbst bewusst, also bin ich wirklich ein selbstbewusster Typ und was natürlich zur Folge hat, dass ich auch autark funktioniere, dass ich eine starke Meinung habe, ein Wissen, Selbstvertrauen, mein Selbstwert ausgebildet ist, dann glaube ich, lässt auch die Sehnsucht nach einem gewissen Heimatgefühl nach, die Sehnsucht nach einer Verbrüderung mit mehreren Menschen, mit einer Gruppe, weil ich glaube, auch als Einzelperson mich stark fühle. Habe ich wenig Selbstbewusstsein, brauche ich mehr den Verbund, um mich stark zu fühlen. Und habe ich gar kein Selbstbewusstsein, sage ich polemisch, suche ich mir einen Heimatverein. Also das ist, und ich glaube, dass so natürlich schon auch, was sich so ein Nationalsozialismus zustande kommt, aus einer Menge von Menschen, die unzufrieden sind, sich ungerecht behandelt fühlen, die vielleicht in einer misslichen Situation sind und glauben, durch den kollektiven Gedanken und das kollektiven Festhalten an Werten, die ich mit der Heimat verbinde, dass es dadurch meinem Leben, meinem Individuum am Schluss besser gehen könnte. Und dass ich auch das Anrecht plötzlich verbuche auf Heimat. Und das ist doch mein Ort, an dem ich geboren wurde, den es zu verteidigen gilt. Und wenn ich hier meinen Hof kehre, sozusagen von allem Übel, was mir als Übel verkauft wird, dann spüre ich die Heimat und dann geht es uns allen gut.
Jetzt klingst du wie einer der Punks auf Sylt, also im Sinne von, dass du diesen Heimatbegriff sehr kritisch beleuchtest gerade, was ich, wo ich auch mitgehen würde zu einem großen Teil.
Ja, also jetzt, weil du mich ja fragtest,
ja,
wie dieses unterschiedliche Heimatgefühl zustande kommt. Ich glaube schon, dass es das ist, ne? Also es ist schwierig, über Heimat zu sprechen und nicht politisch zu werden, weil da steckt natürlich auch sehr, sehr viel drin. Ne? Also ich beschreibe auch im Text, ich wollte eigentlich nicht so viel spoilern vom Text, aber ich beschreibe auch im Text, dass Heimat, das Gefühl Heimat ist nichts weiter als ein Entgrammengewirr im Hirn. Und ich beschreibe dann, wenn sich die neuronale Struktur auflöst, zum Beispiel durch eine Demenz, dann wird auch dieser Drang oder dieser Wunsch nach Heimat nichtig. Also Heimat oder dieses Heimatgefühl löst sich vollkommen auf. Und deswegen ist Heimat nichts weiter als ein Gedanke. Und der Gedanke wird eben zum Gefühl und der Gefühl wird zur Handlung. Ja.
Ja, also genauso wie sich ja vieles andere bei Demenz auflöst. Das finde ich auch ein hochinteressantes Thema, was du da streifst. Das greift ja letzten Endes an alles. Wir sprechen in einer anderen Folge noch über Identität. Das spielt natürlich auch damit rein. Überhaupt auch da, du sagst, es ist schwer, der Begriff Heimat ist schwer oder ein Gespräch über Heimat, das ist schwer aus dieser politischen Sphäre fernzuhalten.
Moment, da möchte ich nochmal kurz eingreifen, was du sagst. Die wirklich wichtigen Dinge lösen sich und ich komme aus einer Alzheimer-Familie, lösen sich bei Alzheimer oder Demenz eben nicht auf. Und zwar das Gefühl von Liebe, das Gefühl von Vertrautheit, von Geborgenheit, von die Sensität für Berührungen. Sie wissen es vielleicht nicht mehr, von wem oder wer der Mensch ist, der sie berührt oder der ihnen Liebe schenkt. Aber sie nehmen sie sehr wohl wahr. Aber das Gefühl zu haben, ich brauche eine Heimat, das wird vollkommen irrelevant.
Okay, ich wollte nur darauf hinaus, vielleicht habe ich es auch noch zu andeutungsweise gehalten, ich wollte nur darauf hinaus, dass die Demenz viele interessante philosophische Fragen aufwirft. So, weil wir uns selber, also in unseren, mit unseren Gedanken, mit unseren Glaubenssätzen und so weiter und so fort, immer als sehr, als einigermaßen stabile Entität begreifen. Und vieles davon, natürlich nicht alles, genau wie du ganz richtig sagst, ins Wanken kommt, wenn man über Demenz nachdenkt und wenn man überlegt, was alles plötzlich einem wieder verloren gehen kann, einfach nur durch den doch eigentlich banalen Vorgang, dass die Synapsen nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. So, ja. Das finde ich ganz interessant, wie sich so das Seelische, wie an der Stelle sich das Seelenleben und das Körperliche so begegnen.
So. Ja, weil so vieles wurscht plötzlich wird, ne? Weil es nur noch wirklich tatsächlich um das ganz Essentielle geht. Und
ansonsten zu den anderen Themen, die du aufgeworfen hast. Also ich sehe den Heimatbegriff im Sinne von Patriotismus, im Sinne von auch schlimmer Nationalismus, natürlich auch relativ kritisch. In dem Zusammenhang habe ich neulich irgendwo den Satz gelesen, das Gehirn ist kein Realitätserkennungsorgan, sondern es ist letzten Endes darauf ausgelegt, uns am Leben zu erhalten. Und eine Art und Weise, wie es uns am Leben erhält, ist, dass es uns dazu motiviert, uns in Gruppen zusammenzurotten. So. Mhm. Denn wenn man jetzt mal in die Steinzeit zurückdenkt, wir haben ja ein Steinzeitgehirn, da war es natürlich besser, nicht alleine zu leben und nicht alleine unterwegs zu sein, sondern sich gemeinschaftlich gegen Bedrohungen von außen zur Wehr zu setzen oder die im Auge zu behalten. Mhm. Und das will unser Gehirn immer noch und es findet dann manchmal sinnvolle oder für die Gesellschaft förderliche Arten, damit umzugehen. Oder aber man greift zu, ich nehme jetzt mal einen religiösen Begriff, Götzen. Man nimmt irgendwelche man vollführt Ersatzhandlungen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen und klammert sich dann an den schwammigen Begriff der Nation, um darüber dann ein Gruppen- und somit auch Sicherheitsgefühl für sich zu erzeugen. Das menschliche Gehirn ist dann vielleicht doch manchmal primitiver, als wir es uns gerne einreden wollen.
Ja, also ich finde es natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin gerade wieder öfters, weil ich da so ein Kulturprojekt mache in Konstanz, in meiner Heimatstadt, Konstanz. Wenn ich dann natürlich langlaufe, da wo mein Hotel ist und so, da laufe ich dann immer an Bäumen entlang im Stadtpark, im Stadtgarten, wo ich natürlich wirklich jeden Baum kenne, ja, und wo du auch jeden Ort kennst und weißt, da habe ich mal die geküsst, da habe ich mal das erlebt und so. Und das gibt einem natürlich schon das Gefühl, als würde man auf einem Spielfeld sich bewegen, dass man so gut kennt und dass einem dann bestimmte Gedanken oder dass einem auch Sachen, dass es einem leichter fällt, Dinge zu entwickeln, weil man sich weil man nicht mehr abgelenkt wird vom Außen, weil man vertraut in auf die, also man, also so ein blödes Gefühl, so ein komisch unerklärliches Gefühl von Vertrauen dann da entsteht, ne? Da kann einem nichts passieren, hier kennt man alles, ne? Was natürlich völliger Quatsch ist, aber so eine vertraute Umgebung gibt einem eine Form von Sicherheit und kann einen beflügeln. Das ist auch der Grund, warum man vielleicht durch die Straßen seiner alten Heimat geht und dann so ein bisschen komisches Gefühl kriegt, weil sich so viel verändert hat. Neue Läden, neues Stadtbild, da wieder neues Haus und so, das gefällt einem dann plötzlich nicht so gut. Weil man da nicht offen für ist, weil man eigentlich das so festhalten will und will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, da entwickelt man so ein alte Menschen gehen, ne? So wird man so brodlerisch und sagt, naja, früher war alles besser. Ja.
Teilweise ist es ja vielleicht auch berechtigt. Also wenn ich jetzt durch Krefeld laufe, dann nehme ich vor allem sehr viele leerstehende Geschäfte wahr und relativ viel Verelendung. Ja. Und Orte, an denen ich mich früher regelmäßig aufgehalten habe, da laufe ich nur noch mit einem mulmigen Gefühl entlang.
Ich habe jetzt festgestellt, auch bei alternden Menschen in meinem nähernden Umfeld, dass die zum Beispiel nicht mehr wollen, dass ein neues Möbelstück gekauft wird oder die Wand, dass noch irgendwas
Ach so.
Renoviert wird oder irgendwie umgebaut wird oder so, weil der eigene Bewegungsradius kleiner wird durch vielleicht körperliche Einschränkungen und so und dass man dann sehr gerne an dem festhält, was man kennt, was einem ein Gefühl von Sicherheit gibt und was,
ja.
Also die Dinge, die man noch kontrollieren kann aufgrund der abnehmenden physischen Möglichkeiten der Mobilität, dass man das, was man noch kontrollieren kann, auch wirklich kontrollieren will und das auch nicht sich nicht mehr verändern soll. Das ist ja auch eine Form von Heimat. Die wird dann immer kleiner und rutscht dann immer mehr in einen selbst. Und das fand ich auch eine interessante Erkenntnis so.
Ja, das Interessante ist ja auch, dass dieses Gefühl der Sicherheit oder dieser Vertrautheit, was viele ältere Menschen sich erhalten wollen, dann ja auch durchaus zu deren Nachteil gereicht. Na, also das Gefühl der Vertrautheit ist dann wichtiger als ein angenehmeres Leben womöglich führen zu können. Ganz banales Beispiel, wo ich immer drüber nachdenke, da kommen wir jetzt sehr weit weg von diesem engeren Heimatbegriff, aber ich wundere mich jedes Mal, wenn ältere Menschen, die offenkundig motorisch eingeschränkt sind und auch nicht mehr so gut sehen können, wenn die vor mir an der Kasse stehen und einfach darauf beharren, mit Bargeld bezahlen zu wollen.
Ich wusste gar nicht, dass ich mal mit dir im Supermarkt stand und dass du hinter mir warst. Ich bin ein leidenschaftlicher Barzahler. Und zwar mit Münzgeld abgezählt. Ich habe eine diebische Freude daran, auch die Centbeträge alle passend hinzulegen. Und bin dementsprechend ausgestattet.
Ich denke mir halt, wenn man jetzt mal alles beiseite lässt, wenn man jetzt diese großen Fragen Bargeld oder elektronische Zahlweise, wenn jeder Bezahlvorgang zur Qual für dich wird, warum nicht stattdessen mit Karte zahlen? Darauf wollte ich hinaus.
Weil man dem nicht vertraut.
Also, ja.
Meine Eltern, die machen zum Beispiel kein Internet-Bargeld, hier kein Internet-Geschäft oder so. Ne? Das ist,
das ist lustig,
bar bezahlt oder man geht in den Laden und so und man kauft nichts im Internet, das macht man nicht. Das Lustige ist ja,
dass jetzt immer mehr Geschäfte aufploppen, in denen so Dropshipping-Artikel verkauft werden oder so Artikel, die halt offenkundig einem auch von windigen Internethändlern angedreht werden. Also die windigen Internethändler haben es schon längst in den lokalen Handel geschafft. Also ja, das ist das Tragische daran. Man entkommt den schlechten Seiten des Fortschritts auch auf die Weise nicht.
Und sag mal, wie geht's dir denn mit, also hast du, wie bist du, also wenn man das jetzt mal in Landesgrenzen zieht, ist Deutschland deine Heimat?
Nein.
Nein? Was ist dein, bist du Europäer oder wie definierst du dich? Oder bist du Weltenbürger oder?
Ich bin Mitglied meiner Klasse. Ich fühle mich mit meiner eigenen Klasse solidarisch. Der Arbeiterklasse.
Weltweit oder so?
Ja.
Stehe. Ja gut, dann sind wir jetzt, da rutschen wir jetzt tatsächlich voll ins Politische ab. Aber, verstehe, also jetzt jemand, der nicht zur, also du bist, aber okay, warte mal, du bist Arbeiterklasse?
Mhm, ja.
Dafür halte ich dich aber, also dann habe ich vielleicht zu wenig Ahnung von Arbeiterklasse, aber ich halte dich ja für extrem privilegiert lebend. Würde ich mal sagen.
Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Arbeiter sind diejenigen, die nicht im Besitz der Produktionsmittel sind.
Ah, okay, verstehe. Alles klar. Das war jetzt meine Unkenntnis.
Aha. Aber, und außerdem bin ich gar nicht, also so privilegiert bin ich. Ich habe doch vorhin gesagt, du hörst mir nicht zu, ich habe gesagt, bis zur Million fehlt mir noch eine Million. Die Leute halten, du hast mal privat zu mir gesagt, oh, du bist bestimmt so reich.
Nein, aber du bist doch Unternehmer. Also du hast doch deine Arbeit, du hast doch dein Mittel in Form deines Stiftes, hast du ja doch selbst in der Hand.
Naja, sagen wir mal so, wenn man jetzt danach gehen will, werden Künstler in Deutschland, wenn sie der Künstlersozialkasse angehören, werden im Prinzip gleichgestellt mit Arbeitnehmern behandelt.
Okay.
Also Das ist ja die Besonderheit, über die ich sehr dankbar bin in Deutschland. Nee, aber jetzt mal alles das beiseite, um das mal beiseite zu lassen, weil jetzt gehen wir sehr in so juristisches Klein-Klein rein. Ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Ich identifiziere mich, und damit darf man mich gerne zitieren, 0, Periode 0 mit Deutschland. Gar nicht. Ich kann mit Patriotismus nichts, absolut gar nichts anfangen.
Wirklich?
Ich finde es in gewisser Hinsicht sinnvoll, dass man die Erde, sag ich mal, in Verwaltungseinheiten aufteilt, um das Ganze besser verwaltbar und übersichtlicher zu machen.
Mhm.
Aber darüber hinaus, und da möchte ich, ich will kurz das vorwegnehmen. Am Ende wollte ich ja immer so Empfehlungen abgeben, was man statt Doomscrolling sich noch angucken oder anhören könnte. Ich will den Podcaster und YouTuber Fabian Lehr empfehlen, der in einer der letzten Folgen über die deutsche Geschichte gesprochen hat. Mhm. Und darüber gesprochen hat, was für ein nebliges Ding Deutschland eigentlich ist. Und dass Menschen aus Schwaben im Prinzip nicht sonderlich viel mit, also wenn man es jetzt mal geschichtlich betrachtet, mit Menschen aus dem Norden zu tun haben. Mal jetzt so ganz aus der Luft gegriffen, ne? als ein Beispiel, das er wahrscheinlich nicht exakt so gebracht hat. Deutschland als etwas Kohärentes zu betrachten, das durch eine gemeinsame, lang zurückliegende Geschichte irgendwie geformt wurde, ist offen gestanden völlig absurd. Dementsprechend ist es auch für mich, nicht nur aus dem Grund, sondern aus vielen anderen Gründen, ist es für mich undenkbar, irgendwelche Gefühle daran zu heften.
Mhm. Mhm. Okay. Und bist du glücklich, in Deutschland geboren zu sein?
Ich bin mir, glücklich ist das falsche Wort, ich bin mir des Privilegs bewusst.
Ja, das meine ich.
Ich bin mir des Privilegs bewusst, dass ich nie einen Krieg persönlich erlebt habe.
Mhm.
Und dass ich nie Hunger persönlich erlebt habe.
Mhm.
Und dass ich keine Diskriminierungen aufgrund meiner Hautfarbe und meines Geschlechts erleben musste im Laufe meines Lebens. Dieses Privilegs bin ich mir sehr bewusst.
Und magst du Deutschland als Land, kulturell und auch was es zu bieten hat von der Natur und von seiner Vielfalt?
Manches mag ich, manches nicht.
Mhm.
Manche Menschen mag ich, manche Menschen mag ich nicht. Manches, was politisch geschieht, finde ich gut, vieles finde ich schlecht.
Mhm.
Darauf will ich ja gerade hinaus. Deutschland ist für mich kein kohärentes Ganzes, sondern das ist im Prinzip viele unterschiedliche Dinge, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Und zu den unterschiedlichen Dingen habe ich auch unterschiedliche Meinungen und Gefühle.
Was würdest du denn tun oder wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn, der jetzt natürlich noch zu jung ist, aber vielleicht in 10, 12 Jahren in die Situation käme, seine Heimat Deutschland verteidigen zu müssen? Wie würdet ihr da reagieren?
Ich würde ihm bei der Flucht helfen.
Wenn er selber flüchten möchte, ja, das weiß man
ja
nicht.
Ja, ich vermittle dem das schon von klein auf, dass das die richtige Haltung dazu ist. Kennst du Meine Söhne gebe ich nicht von Reinhard May?
Nee, ich glaube nicht.
Hör dir mal an. Meine Söhne gebe ich nicht von Reinhard May, der ja gerade wieder sehr groß im Geschäft ist.
Durch die
Haftbefehl-Doku. Aber auch wegen Meine Söhne gebe ich nicht. Der Song ist auch in den letzten Monaten aus bekannten Gründen wieder öfter gehört worden.
Ja.
Und dann gibt es noch Disaster, genau. Es gibt den Rapper Disaster, der diesen Song nochmal als Zitat aufgreift in einem relativ aktuellen Song. Empfehle ich einfach mal reinzuhören. Das ergibt ziemlich eins zu eins meine Haltung wieder.
Ja, verstehe. Naja, also was ich darüber denke, ist, ich habe sehr viele Länder kurz bereisen dürfen, aber nicht so, dass ich mir wirklich eine Meinung bilden kann. Ich habe nie irgendwo anders gelebt als in Deutschland. Ich muss aber sagen, dass ich Deutschland tatsächlich liebe. Ob seiner Vielfalt. Ich liebe den Schwarzwald, ich liebe die Nordsee, die Ostsee. Ich liebe die Kultur. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich finde, die deutsche Sprache ist wunderschön. Habe ich ja auch zu meinem Beruf gemacht, diese zu interpretieren und in dieser zu veröffentlichen, zu schreiben und mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich liebe die Dialekte. Ich liebe die deutsche Kulinarik. Ich liebe echt wirklich sehr, sehr viel. Ich würde aber nicht sagen, dass es meine Heimat ist. Und ich wüsste tatsächlich, also würde diese Liebe auch nicht so weit gehen, dass ich sie an der Waffe gegen irgendjemandem noch nicht mal in einem Angriffskrieg verteidigen wollen würde.
Ja.
Aber ich bin mir nicht nur dieses Privileg, wie du sagst, bewusst, aber ich bin auch glücklich darüber, hier in diesem Wohlstand leben zu dürfen, da partizipieren zu dürfen. Finde es gut, dass meine Kinder hier aufwachsen, aber es ist weit weg von Stolz, weil ich habe dafür nichts getan. Ich habe im Laufe meines Lebens vielleicht durch meine Arbeit und durch meine Steuern was getan, dass der Wohlstand erhalten bleibt in irgendeiner Form, ja, oder dass es hier auch in Deutschland nicht wirklich jemand verhungern muss, ja, sondern dass es ein Sozialsystem gibt, was sich kümmert um die Leute. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob es ausreichend ist oder so, aber es sieht ja in anderen Ländern auch ganz anders aus. Und mit Stolz hat das nichts zu tun, auch rein historisch natürlich, auch sind da wirklich Berge an Stolpersteinen, die da einem im Weg stehen, um da Stolz zu entwickeln. Ja. Aber ich sehe Deutschland überhaupt nicht als Heimat. Heimat ist, glaube ich, wirklich woanders zu finden.
Darf ich kurz was zum Verhungern sagen? Also da sind nämlich, gab es dieses Jahr auch Meldungen zu, die Hälfte der Eltern verzichtet für die Bürgergeld beziehen. Ne? Die Hälfte der Eltern, die Bürgergeld beziehen, verzichten für ihre Kinder auf Essen.
Aber ob sie das müssen aufgrund des Bürgergelds oder ob das eine Entscheidung ist, für was sie das Geld sonst noch ausgeben, steht ja vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, weil ich glaube, Essen dafür, das ist sicherlich, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, das dürfte in der Grundsicherung schon bedacht sein.
Ja, aber wir haben ja auch privat über das Thema Inflation gesprochen, die ganz besonders Lebensmittelpreise betrifft. Dazu kommt dann natürlich noch diese absolut asoziale Diskussion jetzt ums Bürgergeld, die aktuell läuft und die zunehmende Drangsalierung von Bürgergeldempfängern. Nichtsdestotrotz, weil das nochmal ein eigenes Thema ist, sorry, wenn ich da jetzt einen harten Cut setzen muss, nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, was du meinst.
Man muss ja auch aufpassen, dass man da jetzt nicht zu sehr ins politische Detail geht, sondern dass man schon, dass ich da jetzt auf der emotionalen Ebene verstanden werden will. Ne? Also dass man jetzt natürlich können jetzt 1000 Leute sagen, aber dies ist das und das und hast du dies und das gelesen und schau mal dies und das und die Statistik, sondern es geht prinzipiell um einen globaleren Vergleich und dass man sagt, auch wenn natürlich super viel schiefläuft in diesem Land und optimiert werden könnte und wie auch immer der Wohlstand aufzuteilen wäre, ja. Trotzdem leben wir in einem Privileg und privilegiert, ja. Also
da gehe ich komplett mit. Ja.
Das kann, ja.
Ja, das sehe ich ganz genauso, ja. Genau. Ja, spannend. Du hattest, das war, glaube ich, auch so ein bisschen unser Kienzle- und Hauser-Moment, den wir gerade hatten. Aber so doll nun auch wieder nicht, denn insofern, dass wir beide mit Patriotismus nicht so viel anfangen können, da sind wir dann doch ja wieder auf einer Linie, würde ich sagen. So. Spannend, finde ich sehr spannend.
Wobei ich es natürlich insofern, also gerade weil ich ja sagte, ich bin ja in Frankreich auch mit groß geworden oder so. Und da ist es natürlich anders. Also da wird Patriotismus anders geschrieben, ja. Da werden die Stars zum Beispiel anders behandelt, ja. Da werden im Fußball sind wir ja auch ganz gut manchmal. Also ich kann mich noch an das Sommermärchen erinnern, wie da Deutschland feierte und auch es dann nicht sofort aufstieß, wenn man da mit einer Deutschlandflagge durch die Gegend lief und so, ne? Also da war ja schon so ein Wir zu spüren oder so ein positiv besetzter Patriotismus, wobei das ja auch nichts Patriotisches hat, wenn man für eine Fußballmannschaft ist. Aber in Frankreich oder so, da gehen die ja schon anders mit ihren Fahnen und so weiter um, obwohl die ja auch irgendwie Schindluder getrieben haben. Nicht so wie die Deutschen natürlich, aber da ist dann schon so ein anderes Wir-Gefühl. Ich möchte das gar nicht jetzt sagen, dass es besser oder schlechter ist, aber es ist, es ist anders. Es ist ganz anders. Ja.
Es ist geschichtlich auch anders gewachsen.
Natürlich.
Genau, das kann man jetzt auch sicherlich so oder so bewerten. Ich meine, Wir-Gefühle werden ja sehr oft künstlich geschaffen, indem man halt auch beispielsweise Fan einer Fußballmannschaft ist und dann plötzlich ganz doll eine ganz bestimmte andere Fußballmannschaft hasst. Ist natürlich alles, das kennen wir ja hier in Hamburg mit HSV und St. Pauli. Ja. Das ist natürlich alles ausgedacht und künstlich geschaffen, einfach weil der Mensch das Bedürfnis dazu hat, sich zusammenzurotten. Und dann und es dabei hilft, dann auch einen Feind im Außen zu haben, um sich besser zusammenrotten zu können. Das kann eine sehr spielerische Ebene haben. Also in dem Fall, wenn sich HSV und St. Pauli-Fans gegenseitig die Fangesänge um die Ohren hauen, aber dann trotzdem am Ende am selben Tresen sitzen, womöglich. Mhm. Das finde ich dann irgendwie schön und anrührend, wenn beide im Prinzip wissen, das ist ein Theaterstück, was wir hier gemeinsam aufführen. Und es kann halt das kann halt aber ins Negative kippen, wenn HSV und St. Pauli-Fans sich gegenseitig aufs Maul hauen.
Ja. Aber das ist eigentlich vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also um zu sagen, um was geht's denn tatsächlich bei diesem sich verheimatet oder heimatlich fühlen wollen? Geht's um die Kompensierung von einer Sehnsucht nach Beständigkeit, nach etwas, was man festhalten kann, an dem man sich halten kann, wie eine Art Gerüst, in dem man sich bewegt? Also geht es um eine Art Rahmen, den man sich selber geben kann, weil man ohne diesen irgendwie sich verloren, unbeheimatet fühlt? Oder um was geht's denn da tatsächlich? Also ist es die Beständigkeit, nach der man greifen will, weil man sich selber sonst ohne Heimat wie verloren fühlt?
Ja, ich glaube schon. Unter anderem. Also es geht, glaube ich, das vielleicht etwas weiterfassen will, diesen Beständigkeitsbegriff, da geht es dann auch um Übersichtlichkeit, das Gefühl, die Welt zu kennen und sie zu verstehen. Und um das besagte Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde immer dieses Phänomen interessant, wenn Menschen zum Studium aus ihrem Dorf wegziehen in die große, aufregende Stadt und sich da so richtig ausleben für einige Jahre. Und am Ende ist dieser Sog, den ihr Dorf oder ihre Kleinstadt ausübt, derart groß, dass es dann spätestens, wenn es dann an die Eheschließung geht oder wenn dann Kinder unterwegs sind oder man Kinder plant, dass man dann wieder zurück in dieses vertraute Nest zurückgeht. Also es gibt schon Leute, die da ein ganz starkes Bedürfnis haben und die auch eine nicht zu füllende Lücke verspüren, wenn sie es dann plötzlich nicht mehr haben, diese Heimat.
Ja, da habe ich tatsächlich gerade auch junge Menschen kennengelernt, die genau das beschreiben, was du gerade gesagt hast. Also die jetzt schon mit 18, 19 sagen, ich gehe eigentlich nur schnell zum Studieren weg, um was zu lernen, möchte aber genauso wie meine Eltern wieder zurückkommen und bald heiraten und drei Kinder bekommen und mir hier ein Nest bauen. Was mich total überrascht hat, weil ich war komplett anders. Ich wollte raus aus der Heimat, raus aus dieser vermeintlichen Heimat in die große Welt, in die Unsicherheit. Und habe meine Eltern eigentlich eher dafür belächelt, dass sie eben da anders waren und ihr Glück im Kleinen sahen. Und ja, aber was soll ich sagen? Also ich bin jetzt 50 und ich suche jetzt nach 20 Jahren Berlin wieder die Ruhe und die Stille und mach's mir zu Hause irgendwie so schön wie möglich und freue mich über Übersichtlichkeit und bin wahnsinnig gerne in meiner Heimatstadt und suche mir da wieder Projekte, ja, oder in meiner Geburtsstadt. Und das ist ja auch so ein Ding, dass ich sage, oh nee, ich will gar keine Orte mehr besuchen, wo mehr als 20 Leute sind oder so. Überfordert mich. Ich brauch die Stille, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich was mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Also wie sehr du dir selbst vertraust, wie sehr du dir auch, jetzt mal ein bisschen emotional oder kitschiger sein zu wollen, wie sehr du imstande bist, dir auch Liebe zu geben, selber. Und dir durch die Liebe irgendwie eine bestimmte Sicherheit gibst, ja, die du eben, wo du eben nicht mehr einen Rahmen brauchst, den du im Außen suchst, sondern wo du auch ganz genau auf das vertrauen kannst, was du dir innerhalb deiner selbst absteckst.
Ja, also ich würde sagen, das spielt vor allem darin eine große Rolle, wie gesund oder auf was für eine Weise man sein Bedürfnis nach Heimat auslebt. Also wenn das, was du gerade beschrieben hast, einem Menschen fehlt, dann ist diese Person, glaube ich, eher in Gefahr, dann in so nationalistisch-patriotische Gefilde abzudriften.
Eine
Liebe zu, ja genau, Liebe zu sich selbst.
Aber entschuldige, geh mal raus. Ein Gefühl, geh doch mal raus, guck dir mal die Leute an. Die Selbstliebe ist, glaube ich, also das ist, dürfte mit der größte Mangel unserer Zivilisation sein.
Das habe ich auch gar nicht bestritten.
Ja, aber aber deswegen nur wegen mangelnder Selbstliebe muss man jetzt nicht gleich in eine radikale Partei eintreten oder so. Das ist, glaube ich.
Guckt ihr die Umfragen an.
Das stimmt, ja, okay, klar, natürlich. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weißt du? Weil ich glaube, dass einfach zu wenig darauf hinzielt, sich selbst zu lieben, weil wir jetzt eher unsere Werte oder unseren Selbstwert in Leistung messen als in Selbstvertrauen.
Also ich will auf Folgendes hinaus. Es gibt konstruktive und es gibt destruktive Wege, sein eigenes Leben zu gestalten. Auch in Bezug auf diesen, auf das Bedürfnis nach Heimat oder auf diesen Heimatbegriff. Mhm. So. Und wenn Leute das auf eine destruktive Weise tun, dann gibt es dafür auch Gründe. Das kann beispielsweise ein Mangel an Selbstliebe sein. So.
Gib mal ein Beispiel für konstruktive und destruktive Lebensführung.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Weil du gerade sagtest, dass das Bedürfnis, die Heimat im Außen zu suchen, halt eben auf solche Ursachen zurückzuführen ist. Und ich will eigentlich dem eher entgegenhalten, es ist nicht so sehr problematisch, die Heimat im Außen zu suchen, weil Menschen einfach unterschiedlich sind und manche da ein stärkeres Bedürfnis haben, das auf die Weise zu tun, als andere. Unabhängig davon, wie sehr sie sich selber lieben, sondern einfach, weil sie als Menschen unterschiedlich strukturiert sind. So, manche sind sich eher selber genug und manche brauchen einen äußeren Zusammenhang, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Hm. Und destruktiv wird diese Suche nach einem äußeren Zusammenhang immer dann, wenn je stärker man versucht, auf gewaltvolle Weise andere aus diesem Zusammenhang zu exkludieren.
Ja.
Wenn man aber offen bleibt für Menschen, die anders leben und wenn man Menschen auch zu sich einlädt, dann würde ich das eher als konstruktiv betrachten.
Ja. Genau. Oder anders oder leichter ausgeführt, du kannst dich für die Angst oder für die Liebe entscheiden. Wenn du dich für die Angst entscheidest, ziehst du dich zurück und schließt andere aus. Und wenn du dich für die Liebe entscheidest, dann gehst du auf die anderen zu. Du hast in jeder Situation im Leben, in jeder Entscheidung, hast du immer die Wahl, gehe ich mit der Angst oder gehe ich mit der Liebe?
Das ist gar kein so schlechtes Schlusswort.
Ja. Ja, schwierig. Ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, was mich, mit dem ich mich seit Jahren auseinandersetze. Ich glaube, dass es einer meiner Kernthemen sogar ist, weil ich glaube, das Wort oder der Begriff, der Überbegriff Heimat symbolisiert für mich so vieles, ne? Die Heimat in sich selbst, die Heimat im Außen, wie schwierig es auch ist, sich eine Heimat zuzugestehen, sich zu trauen, sich selbst Heimat zu sein. Also ich rede ja oder schreibe ja immer über die Themen am meisten, mit denen ich am meisten Probleme habe. Und Heimat und der Heimatbegriff und diese Zerrissenheit auch, die innere, ist für mich ein wirkliches Kernthema.
Mhm.
Wirklich schwer.
Dann schön, dass wir darüber sprechen durften.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es sehr, sehr interessant.
Schön.
Und ich finde auch schön, dass dieser Podcast mich dazu bringt, nochmal etwas klarer meinen Standpunkt zu bestimmten Themen zu definieren. Also das ist für mich allein schon intellektuell sehr stimulierend. Genau.
So, und ich hoffe auch unterhaltend.
Unterhaltend hoffentlich für diejenigen, die sich das jetzt hier anhören durften.
Genau.
Wenn ja, dann gebt uns 5 Sterne auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und haltet nach Olivers Buch Ausschau, das ich illustrieren durfte. Und besucht uns auf unserer Tour. All das findet ihr auch auf unseren Internetseiten kriegundfreitag.de und oliverwluck.de.
Super.
Genau, das Internetseiten ist das, was außerhalb der Social-Media-Plattformen ist.
So, alles,
alles klar.
Alles klar. Vielen Dank, mein Lieber. Besser wird's nicht. Tschüss.
Jo, tschüss.